Guten Morgen. Ja, ich darf noch ein paar Worte zu mir sagen. Ist ja euer gutes Recht zu hören, wer darf da jetzt plötzlich vorne stehen. Chris Günzel, ich wohne mit meiner Frau und unseren beiden Kindern eben in Ehningen. Wir gehen dort auch in die Süddeutsche Gemeinschaft. Also bin eigentlich einfach als SV-Bruder heute hier. Martin hat mich gebeten, da einzuspringen, weil die im Team, im ganzen Bezirk gerade so ein bisschen, glaube ich, Terminkonflikte hatten an diesem Wochenende, habe sehr gerne zugesagt, habe mich auch übrigens bei euch schon mal reingemogelt, bei eurem Sommerfest waren wir dabei als Familie, da wurde uns irgendwie gesagt, es gibt was zu essen, was zu trinken und eine Hüftburg und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und hergekommen, den schönen Tag mit euch hier verbracht, inklusive dem Familiengottesdienst. Ich bin aber auch nicht so ganz fachfremd, ich arbeite beim Pontes-Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube als Hochschulevangelist, Schrägstrich Apologet, Schrägstrich Studentenpastor. Also wir reisen so durch Deutschland und halten evangelistische Vorträge in Hörsälen. Und hinterher gibt es dann Fragenfeuerwerk und die skeptischen Studierenden, die Dinge ganz anders sehen, die dürfen dann ihre Fragen stellen oder ihre Meinung äußern. Wir versuchen so einfach ein bisschen, ja, im Grunde einfach Werbung für Jesus zu machen, Menschen zu Jesus zu bringen. Genau, von daher liegt mir auch das Thema sehr so ein bisschen persönlich am Herzen, was David so schön schon eingeleitet hat, denn da dreht sich ja vieles drum und so Diskussionen. Was ist letztlich die Wahrheit? Wie können wir auch als Christen behaupten, dass wir da einen Weg gefunden haben, um die großen Fragen des Lebens, der Welt zu erklären? Und ich habe mal ein bisschen einen musikalischen Einstieg mir heute überlegt. Aus purer christlichen Nächstenliebe werde ich aber nicht singen, sondern es einfach nur einmal vorlesen. Absoluter Klassiker der Musikgeschichte, jeder wird es irgendwie mal kennen, wo John Lennon hier so ein Gefühl dieser Welt, der Gesellschaft beschreibt. Das ist schon ein sehr altes Lied, aber ich glaube, es könnte genauso heute gedichtet werden. Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us, only sky. Imagine all the people living for today. Er hat dieses Lied Imagine ja gedichtet, weil er so ein bisschen eine Vorstellung, einen Traum von einer Welt irgendwie uns vor Augen führen wollte, wo alles gut ist, wo es keine Kriege mehr gibt, keine Hungersnöte, kein Gier, nichts, wo man sich irgendwie für, wo man für sterben müsste, nichts, wo man irgendwie für kämpfen müsste. Alle Menschen, die in einer puren Harmonie leben. Und ihr seht es in der ersten Zeile, zu dieser perfekten Welt gehört für John Lennon offenbar auch Imagine there's no heaven. Stell dir vor, da gibt es keinen Himmel. Es gibt diese göttliche Dimension gar nicht. Und das scheint für ihn so mitzuschwingen wie für viele Menschen heute. Hey, wenn wir das ganze Thema Religionen und diese Streitigkeiten, wer hat jetzt die bessere, wahre, echte Religion, Religionskriege und alles, was damit ja zusammenhängt, wenn wir das ausblenden, hey, dann ist doch die Welt eine bessere, oder? Und vielleicht kennst du diese Gefühle, diese Gedanken, Ideen aus deinem eigenen Bekanntenkreis, Freundeskreis, Arbeitskollegenkreis, vielleicht auch selber. Und ich glaube ein Stück weit, ist es voll berechtigt und ich kann John Lennon komplett verstehen. Ich kann ihn komplett verstehen, weil vieles von diesen Wahrheitsansprüchen, die gerade auch mit Religion einhergehen, die führen ja zu ganz viel Intoleranz. Und tatsächlich müssen wir ja mal so ehrlich sein und sagen, ja, sie führen auch zu Kriegen. Auch meine eigene Religion, auch der christliche Glaube, hat in der Vergangenheit, und es passiert auch immer wieder, wenn es falsch verstanden wird, zu schlimmen Auswüchsen geführt. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit diesen Ängsten um? Man kann ja auch sagen, okay, dann lassen wir das ganze Thema mit Religionen oder mit der Suche nach Wahrheit. Ist ja auch ein sehr moderner Weg übrigens, damit umzugehen. Ich glaube aber, dass es nicht gut ist. Und ich glaube, dass unser Glaube, unser Herr Jesus, ganz besonders gute Dinge und heilsame Dinge in seinem Evangelium für uns dazu vorbereitet hat. Und da möchte ich heute die Verse aus Johannes 14, die relativ berühmt sind, gerade in diesem Zusammenhang, die Verse 1 bis 9a einmal gemeinsam behandeln und jetzt einmal vorlesen. Kapitel 14, Johannes Evangelium, ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Herr Jesus, wir danken dir für deine Wahrheit, für dein ewiges Wort, für deinen Zuspruch, auch für das Beispiel, das uns dieser Text für heute gibt. Bei diesen großen Fragen und Missständen auch in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, wenn wir um Wahrheit ringen. Und wir bitten dich jetzt, schließ uns das Thema auf, so wie es dir am Herzen liegt. Gib uns ein tieferes Verständnis für deine Wahrheit, deine Liebe und deinen Weg für uns. Amen. Also, ihr habt es vielleicht geahnt, wie konfliktreich auch dieser Text sein kann. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Das ist ja eines der bekanntesten Verse. Und den kann man so schön auch auf Autoaufkleber raufpinnen, vielleicht an seinen Kühlschrank heften, irgendwie schön gestaltet in der Wohnung aufhängen. Das klingt so toll und tief und auch unverfänglich, oder? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Den zweiten Teil klebt man sich seltener ans Auto. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der zweite Teil erscheint seltener auf irgendwelchen Postkarten. Ist auch vielleicht nicht so schick und modern, passt offenbar nicht so in unsere Zeit, Stichwort John Lennon, passt nicht so in unsere pluralistische Gesellschaft, unsere moderne Gesellschaft oder wie Soziologen sagen, unsere postmoderne Gesellschaft, um das ganz genau einzuordnen. Der Theologe und Philosoph Heinz-Peter Hempelmann von Liebenzell hat diese Entwicklung mehrfach ganz eindeutig und intensiv erforscht und eigentlich mit am besten so relativ simpel und klar dargelegt. Und mir hilft es immer, auch Gesprächspartner zu verstehen, meine Gesellschaft zu verstehen, wenn ich frage, hey, warum ist es für viele Menschen so ein Problem, von Wahrheit auszugehen? Und er zeigt so ganz deutlich auf, dass wir auch von einer Zeit kommen, prämodern, wo es völlig klar war, jeder Mensch war klar, es gibt irgendwo eine Wahrheit. Ja, es gibt einen Gott, wenn man das so sagen will. Es ist klar auch, was die Wahrheit ist. Wir müssen da gar nicht drum streiten. Man kann darum gar nicht streiten. Man kann höchstens für sie kämpfen. Und dann sind wir schließlich so ein bisschen in die Moderne gekommen. Es gibt zwar vielleicht eine Wahrheit, aber was die jetzt ist, weiß man nicht so richtig, wie man da hinkommt zu dieser Wahrheit. Letztlich wird man so ein bisschen distanziert, agnostisch. Wir wissen es ja am Ende überhaupt nicht. Man muss vielleicht noch darum ringen, aber ob man ein Ziel findet, weiß man nicht. Aber auch das haben wir schon längst hinter uns gelassen und ihr kennt es vielleicht auch aus Gesprächen aus eurem Umfeld. Postmodern. Ja, es gibt Wahrheit, aber eben nicht nur eine. Denn jeder Mensch hat für sich einen Weg zum Glück, zur Freiheit, zur Wahrheit. Jeder hat das Recht auch auf seine individuelle Sicht auf die Welt. Oder noch individualistischer, jeder ist sich selbst seine Wahrheit. Jeder steht selbst im Mittelpunkt. Hempelmann spricht an einer Stelle sogar von der Vergöttlichung des Menschen. Ich stehe in meinem Leben im Mittelpunkt. Ein Ringen um die Wahrheit ist unnötig und sogar verwerflich und gefährlich. Siehe zum Beispiel Religionskriege, siehe politischen Radikalismus. Und die Stärken sind ja auf den ersten Blick offensichtlich, dann gibt es ja keine Konflikte mehr, oder? Wenn wir einfach sagen, du darfst deine Wahrheit haben, ich darf meine Wahrheit haben. Und es ist doch auch gut, wenn jeder einzelne Mensch für sich individuell ernst und wahrgenommen wird. Aber es gibt eben auch Schwächen. Denn letztlich führt es dazu, dass wir in unserer Politik, in unserer Gesellschaft eben keinen Konsens mehr finden, weil jeder seinen eigenen Weg gehen möchte und den durchsetzen möchte. Es gibt letztlich keine Orientierung mehr, weil wenn es die absolute Wahrheit nicht gibt, wenn es Norden nicht mehr gibt, was zeigt dann der Kompass letztlich an? Und, das ist jetzt ein tolles Fachwort, eine fehlende Kommunikabilität. Das klingt so hochgestochen, aber ich glaube, das ist ein ganz großes Leidensthema unserer Gesellschaft. Denn wir sagen, wir wollen total tolerant sein gegenüber allen Ideen und allen Wahrheiten. Aber wozu das eigentlich führt, was erstmal so toll klingt, ist, dass es eine oberflächliche Toleranz wird. Ja, du hast irgendwie eine andere Meinung, okay, ich lass dich damit stehen. Aber das führt dann dazu, dass ich dem anderen gar nicht mehr richtig zuhöre. Ich frage gar nicht mehr richtig nach, ja, erklär mir mal deine Wahrheit. Erklär mir mal, warum du zu diesen Argumenten, zu diesen Gründen, zu diesen Überzeugungen gekommen bist. Wir hinterfragen gar nicht mehr und lernen uns daher gar nicht mehr richtig kennen. Wir sind gar nicht mehr richtig neugierig, aus Angst dem anderen vielleicht intolerant zu begegnen. Wir verlernen es, gut miteinander zu reden. Eine scheinbar positive Toleranz wird zu einer oberflächlichen und gefährlichen Toleranz. Helmut Schmidt, the Godfather of Politics, Gott hab ihn selig, hat mal gesagt, in der Demokratie, in der nicht mehr gestritten wird, ist keine Demokratie mehr. Und vielleicht findet ihr eure Lebenssituation, eure Gespräche in diesem Bild auch ein bisschen wieder oder könnt es ein bisschen einordnen. Es hilft vielleicht auch, zumindest den Gesprächspartner ein bisschen zu verstehen, wo er gerade auf der Reise ist, von prämodern zu postmodern. Denn um die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter zu machen, um euch noch ein bisschen mehr zu entmutigen, was die Gesellschaft angeht, es ist nicht so, dass jetzt einfach alle in der Postmoderne leben, sondern diese verschiedenen Tendenzen, auch wenn sie eine Chronologie in der letzten Jahrzehnte verfolgen, die finden wir total gemischt in unserer Gesellschaft vor und auch in unseren Gemeinden. Da gibt es die prämodernen Denker, die postmodernen Denker und die modernen Denker und alles ist vermischt. Und auch das macht den Diskurs noch ein bisschen schwieriger. Aber wir leiden darunter, dass wir eigentlich keinen Konsens und keine Orientierung finden. Und ich werde nochmal musikalisch. Ich finde es immer so spannend, wie die Dichter, die Poeten unserer Zeit diese Stimmung so wunderbar in Worte fassen dürfen. Zum Beispiel die Band Silbermond schon vor einigen Jahren ganz tiefgründig dieses Gefühl der Orientierungslosigkeit in einer scheinbar so tollen modernen Welt beschreibt. Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein, denn Versuchungen setzen ihre Frist. Doch bitte schwör, dass, wenn ich wiederkomme, alles noch beim Alten ist. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schweren Zeit irgendwas, das bleibt. Ich finde diese Spannung so klasse, die hier beschrieben wird. Auf der einen Seite individualistisch, ich will meine Ziele verfolgen, ich will meine Wahrheit finden im Leben und ich will mir auch nichts sagen lassen von anderen, schon gar nicht vielleicht von irgendeiner Religion, was die Wahrheit ist. Aber am Ende, hey, gib mir bitte Sicherheit, gib mir was, was bleibt, gib mir ein Wort, auf das ich mich wirklich verlassen kann. Und es zeigt uns doch eines, Wahrheit ist wichtig, weil Wahrheit etwas ist, das bleibt. Und ich will doch mein Leben auf etwas setzen, auf das ich mich auch verlassen kann. Und die ersten Worte von Jesus in dem heutigen Abschnitt, die sprechen genau in so eine Unsicherheit hinein. Kapitel 14 bis 16 im Johannesevangelium wird auch oft so die Abschiedsreden von Jesus an seine Jünger genannt. Er war lange Zeit mit ihnen unterwegs und dann plötzlich schlägt er ernste, aber auch tröstliche Töne an in seinen Abschiedsreden. Und es geht genauso los mit Kapitel 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Warum hat er das sagen müssen, euer Herz erschrecke nicht? Ja, offenbar hatten seine Jünger Angst in dieser Situation. Offenbar standen sie vor dieser Sicht, er ist bald weg. So lange Zeit war er bei uns und jetzt geht er weg. Und sie merken, da ist Angst. Sie hatten Gott in ihrer Mitte. Und jetzt will er gehen, das löst eine große Unsicherheit aus, eine Orientierungslosigkeit vielleicht. Wir kennen diese Worte von Petrus einige Kapitel vorher. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist unser Anker, du bist unsere Orientierung. Wir brauchen dich. Wohin sonst sollten wir in diesem Leben gehen? Auf wen sonst sollten wir hören? Und jetzt das. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jetzt will er gehen. Was ist dann mit uns, mit Halt, Orientierung, mit Wahrheit, wenn Gott nicht mehr bei uns ist? Und nicht nur die Jünger haben das verstanden, dass Gott und Wahrheit zusammengehören. Dass das Absolute, das über allen Menschen steht, über allen Zeit- und Kulturgrenzen, die wahre Wahrheit, der wahre Gott, dass es wichtig ist, dass Wahrheit und Gott zusammengehören. Sondern auch, nicht nur die Jünger, sondern auch die Weltpresse. Eines der bekanntesten Magazine der Welt, das Time Magazine, hat vor einigen Jahren, 2017, groß getitelt, ist die Wahrheit tot? Also hat auch dieses Gefühl der Gesellschaft aufgegriffen, ist die Wahrheit tot? Ist Wahrheit überhaupt noch wichtig in unserer Gesellschaft? Wir verlieren den gesellschaftlichen Zusammenhang, die Wahrheit ist tot. Und das Spannende ist, dass die sich bewusst entschieden haben, ihr Titelbild, was Schriftart und Layout angeht, anzupassen auf ein altes Layout, was sie 50 Jahre früher herausgebracht haben, das da lautete, ist Gott tot? 50 Jahre sind vergangen zwischen diesen beiden Schlagzeilen. Und die Frage ist, braucht unsere Gesellschaft noch Gott 1966? Gott scheint tot zu sein für unsere Welt, unwichtig geworden zu sein. Und 50 Jahre später stellen sie die Frage, ist jetzt die Wahrheit tot? Ein spannender Zusammenhang, wie ich finde. Und Thomas aus unserem Text hier, der steht hier in unserer Gesellschaft so für den postmodernen Menschen. Thomas, der immer so der Zweifler genannt wird. So ein bisschen abwertend, der arme Kerl. Ich bin gespannt, was er später mal dazu sagt, wenn ich ihn fragen werde, wie er das so findet, so abgekanzelt zu werden. Thomas, der mürrische Zweifler vielleicht, der immer so ein bisschen den skeptischen Ton anschlägt, so ein bisschen leicht negativ scheint, wenn man so von ihm liest, der aber auf der positiven Seite immer alles ganz genau wissen will. Der postmoderne Mensch Thomas. Thomas, wie ihr wisst, der auch nach der Auferstehung erstmal nicht glaubt. Er glaubt ihm nicht, was andere ihm sagen. Auch sehr postmodern. Wie, Wunder? Du willst mir sagen, dass Tote wieder auferstehen? Komm schon, wir sind aufgeklärte, wissenschaftsgläubige, moderne, postmoderne Menschen. Du willst mir erzählen, dass Tote auferstehen? Das will ich ganz genau wissen. Und dann auch das, ja. Er verlässt sich nicht nur auf Hörensagen. Er will selber erleben. Er will es spüren. Er will sehen, er will seine Hände in die Wunden legen. Er will sichtbare Beweise haben. Er will erst glauben, wenn er Jesus sieht. Und der haut in diesem Text seine postmoderne Not heraus. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Wir wissen den Weg nicht und wir wissen das Ziel nicht in diesem Leben. Er schreit so diese postmoderne Not schon damals vor 2000 Jahren heraus. Wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Ich weiß Ziel und Weg meines Lebens nicht. Wir tappen im Dunkel. Und wer das Ziel des Lebens nicht kennt, der weiß am Ende auch nicht, welche Bedeutung das eigene Leben hat, welchen Wert das Leben hat. Wenn die Atheisten recht haben und wir kommen aus dem Nichts und wir gehen ins Nichts, welchen Wert, welche Bedeutung hat denn das hier und jetzt? Wenn es keine größere Wahrheit gibt. Wenn das Ziel der Tod ist, welchen Sinn haben dann meine Lebensentscheidungen? Dann ist es wirklich unwichtig, wer recht hat, was Wahrheit ist. Wenn am Ende alles egal ist, dann ist auch jetzt alles egal. Wer aber das Ziel kennt, der weiß, welche Entscheidungen auf dem Weg nötig sind, um an dieses Ziel zu kommen. Und genau in diese Unsicherheit, diese Orientierungslosigkeit und Angst hinein spricht Jesus diese wunderbaren Worte. Und vielleicht hilft dieser Kontext, dieses Gefühl nochmal, in das Jesus diese Worte reinspricht, uns das vor Augen zu führen. Herr, wir wissen nicht, wie der Weg aussieht. Und dann diese Worte von Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ruft mit diesen Worten Menschen zu sich. Er schreit es nicht hinein, um Zwietracht zu schüren, um Leute zu entzweien erstmal, sondern er ruft Menschen damit zu sich. Hey, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Kommt doch zu mir. So ist es doch gemeint. Aber was ist jetzt mit den vielen anderen Wegen, Jesus? Wie kannst du das heute, 2024, so sagen? Was ist mit den vielen anderen, die behaupten, sie kennen den Weg? Sind die Worte von Jesus dann hier nicht ausgrenzend, arrogant, rechthaberisch? Jesus, was soll das? Führen nicht alle Wege irgendwie zu Gott? Ich glaube, was da hilft, ist, sich diese Religionen wirklich anzusehen. Denn wenn man das tut, dann merkt man schnell, dass sich dort die Aussagen über Gott widersprechen. Wenn ich ernsthaft und liebevoll und wirklich neugierig mich mit einem muslimischen Mitbürger hinsetze und frage, erzähl mir von deinem Gott. Erzähl mir, was du von Gott glaubst. Erklär mir dein Gottesbild. dann ist uns nach 2-3 Minuten klar, dass wir nicht vom selben Gott reden. Wir haben nicht alle die gleiche Vorstellung, wie Gott ist. Und auch das muss uns klar sein. Jede Religion, jede Philosophie, jede Weltanschauung, die ich vertrete, ist immer auch ein Stück weit intolerant auf der Sachebene, schließt immer andere aus. Jede Religion, die sagt, es gibt nur einen Weg der Wahrheit, schließt ja automatisch andere aus, die sagen, es gibt manche Wege, es gibt mehrere Wege, es gibt alle Wege. Wenn eine Religion, eine Weltanschauung sagt, mehrere Wege, aber nicht alle führen zur Wahrheit, dann schließen sie ja auch die aus, die sagen, nur ein Weg. Und selbst wenn ich so ein bisschen einen scheinbar buddhistischen, harmonischen Weg gehe und sage, hey, alle Wege führen zur Wahrheit, dann schließe ich ja auch mit dieser Meinung diejenigen aus, die sagen, nee, es gibt nur einen Weg, und die sagen mehrere Wege. Ich bin immer ein Stück weit exklusiv. Ich kann es nicht jedem recht machen, denn dann begeben wir uns in die Bedeutungslosigkeit, wenn alles irgendwie wahr ist. Und es nimmt im Übrigen auch die Religionen selbst nicht ernst. Erst wenn ich richtig tolerant bin, das heißt mir wirklich Gedanken mache, es kennenzulernen, neugierig bin, dann merke ich, dass die Aussagen unterschiedlich sind. Aber die Frage lautet dann, und das ist vielleicht auch interessant für unsere Gesprächspartner, wenn Menschen dich fragen, hey, wie kannst du das behaupten, dass du so überzeugt bist von deinem Glauben, dass Jesus wirklich die Wahrheit ist? Ist das vielleicht auch ein schöner Weg, über Jesus zu reden, wenn wir nämlich bei der Frage nach den Religionen und nach der Suche im Leben eine Abkürzung vorschlagen? Wenn ihr mit mir der Meinung seid und die Gesprächspartner vielleicht auch irgendwo an den Punkt kommen, dass Wahrheit wichtig ist, nicht nur im philosophischen Sinne, sondern auch ganz persönlich, weil es mir wichtig ist, was meine Ehefrau mir sagt, was mir Freunde sagen, was mir Wegbegleiter sagen, ob das die Wahrheit ist, ob ich mich darauf verlassen kann. Ich glaube, dann merken wir sofort im persönlichen Bereich, Wahrheit, Orientierung ist wichtig. Ich kann nicht als purer Skeptiker durch die Welt laufen und wenn mir irgendjemand was verspricht, immer gleich zweifeln und sagen, wirklich? Du sagst, du liebst mich? Na, warte mal ab. Du sagst, du wirst treu zu mir sein? Okay, ich schau mal. Okay, wir verabreden uns da und da und ich darf mich auf deine Hilfe verlassen? Ich schau mal, ob du wirklich so verlässlich bist. So funktioniert Leben nicht. Ich glaube, wir brauchen Wahrheit. Und jetzt kann man natürlich ein Leben lang damit verbringen, nach Wahrheit zu suchen. Alle Religionen in dieser Welt zu vergleichen. Alle Bücher zu lesen. Am besten müsste man auch jede Religion ein paar Jahre lang ausprobieren, um wirklich ernsthaft sich eine Meinung zu bilden. Aber ihr ahnt schon, da reicht ein Leben nicht aus. Ich bin deswegen auch bei Wanderungen gerne mit Abkürzungen unterwegs und in diesem Fall auch. Ich schlage immer gerne meinen Gesprächspartnern, den Studierenden zum Beispiel, eine Abkürzung vor. Ich schlage immer vor, ziemlich frech vielleicht auf den ersten Blick, schlage ich vor, die Suche bei der historischen Person von Jesus Christus anzufangen. Ich sage dann aber auch immer dazu, ich habe auch gute Gründe davor. Ja, ich bin voreingenommen, ich habe aber auch Gründe für diese Abkürzung. Und die Gründe liegen darin, weil Jesus tatsächlich im Vergleich mit allen anderen Philosophien und Weltanschauungen und Religionen dieser Welt absolut einzigartig ist. Zum Beispiel deswegen, wir haben eine einzigartige Quellenlage, die uns von Jesus berichtet. Wir wissen wirklich was. Zweitens, er kam mit einer einzigartigen Persönlichkeit und drittens mit einem einzigartigen Anspruch. Nur ein paar Worte dazu, damit man das einmal gehört hat. Die Bibel, das Neue Testament, wo das drinsteht, was wir von Jesus wissen, ist ganz objektiv gesehen, und das ist jetzt keine christliche fromme Aussage, was ich jetzt sage, sondern es ist eine wissenschaftliche, historische, objektive Aussage. Das Neue Testament ist die am besten belegte antike Quelle, die es überhaupt gibt. Wir haben heute über 5.500 dieser Fragmente, mal kleiner, mal größer, die wir vergleichen können, die wir kategorisieren können, die wir analysieren können, wie sie zusammenpassen, ob wo es Veränderungen gab, warum es Veränderungen gab, ob die Bibel, die wir uns heute in der Buchhandlung kaufen, auch diesen alten Fragmenten entspricht. Heute sind wir im Johannesevangelium Kapitel 14, deswegen habe ich das Beispiel vom P52 aus dem Johannesevangelium mitgebracht. Das ist das älteste Fragment, das wir heute sogar haben. Wer mal in England Urlaub macht, kann sich in Manchester das Original anschauen, dort in der Bibliothek. Dieses Fragment stammt nachweislich aus dem Jahr etwa 125 nach Christus. Es wurde also, das Original, wie ihr ungefähr wisst, vom Johannesevangelium wurde ja so um das Jahr 90 verfasst. Zwischen dem Original und dieser ältesten Originalquelle liegen also nur etwa 35 Jahre. Und wir sehen schon an diesem kleinen Stück, dass da keine Verfälschung stattgefunden hat, dass der Wortlaut noch genau gleich ist. Und das können wir mit allen über 5.500 dieser griechischen Fragmente tun. So im Vergleich zu Cäsar, zu anderen dieser Zeit, die Geld hatten, um Historiker anzustellen, die großen Kaiser ihrer Zeit, ist das Neue Testament immer besser und es schlägt immer selbst diese großen Namen wie Kaiser Tiberius, Kaiser Cäsar, Kaiser Augustus und all die anderen großen Namen. Das Neue Testament ist viel besser belegt. So dass auch Kurt Aland, der sagt dem einen oder anderen vielleicht auch was, der Papst sozusagen der Textforschung, er sagt, nach über 40 Jahren Leben für diese Forschung an diesen Quellen. Der Text des Neuen Testaments ist hervorragend überliefert, besser als der jeder anderen Schrift der Antike. Die Aussicht, dass sich Handschriften finden, die seinen Text grundlegend verändern, ist gleich null. Jesus ist einzigartig belegt, das heißt, das, was wir von ihm wissen können, ist objektiv gesehen absolut glaubwürdiges Quellenmaterial. Und die Frage ist natürlich, was steht drin? Jesus kommt zweitens mit einer einzigartigen Persönlichkeit. Jesus ist der Mensch, bei dem Reden und Handeln zu jeder Zeit seines Lebens perfekt zusammengepasst haben. Er predigte nicht einfach nur oberflächliche Toleranz, sondern viel radikaler und krasser eigentlich. Feindes- und Nächstenliebe und noch mehr. Er hat sie nicht nur gepredigt, sondern er hat sie radikal und 100% integer gelebt. Bis zum Tod am Kreuz, in seiner schwersten Stunde noch, als er in Liebe für die betet und die segnet, die ihm das gerade antun. Ich erlebe diese Integrität, diese Wahrhaftigkeit bei keinem anderen Menschen, bei keiner anderen Persönlichkeit, die ich jemals kennengelernt habe. Immer komplett demütig, sanftmütig. Er hat sich den kleinen Kindern angenommen, genauso wie den politischen und juristischen Führern und Eliten seiner Zeit, mit denen er debattiert hat auf höchstem Niveau, wo wir heute noch Bibliotheken voll Bücher schreiben, wo er mit Pilatus diskutiert hat, mit den Theologen und mit den religiösen Führern. Und wir werden nicht fertig mit seinen Worten. Wir werden nicht fertig mit seinen Worten. Und das hat ein Echo bis heute. Und ich kenne das Phänomen, dass wenn ich mit Leuten rede, die nicht mehr kirchlich geprägt sind, dass sie trotzdem so ein bisschen was von Jesus wissen. Jeder weiß irgendwie ein bisschen was von Jesus. Und das Spannende ist, dass wenn ich sie frage, was sie von Jesus denken, dass das dann immer total positiv ist, was sie sagen. Auch diejenigen, die Gesprächspartner, die wenig von Jesus wissen, die äußern sich immer total positiv von seiner Persönlichkeit. Und dann frage ich gerne mal zurück, hey, glaubst du, dass diese Welt der Himmel wäre? Stichwort John Lennon, imagine there is a heaven. Stell dir mal vor, es gibt einen Himmel. Und stell dir mal vor, alle Menschen wären so wie Jesus. Glaubst du, dass dann diese Welt der Himmel wäre? Und Leute sagen immer ja. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Also diese Persönlichkeit hat eine Kraft und ein Echo bis heute. Und diese Persönlichkeit kam aber auch eben mit einem einzigartigen Anspruch. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Ehe Abraham war, bin ich. Also mit allem, was er gesagt und getan hat, es war für die Leute seiner Zeit völlig klar, er stellt sich selbst dem lebendigen, ewigen Gott gleich. Ein unfassbarer Anspruch. Und viele sagen ja, okay, Jesus, ich weiß nicht viel über ihn, aber er ist ein toller religiöser Lehrer, ein toller Morallehrer, hat vielleicht auch tolle Wahrheiten verbreitet. Aber dann frage ich gerne zurück, hey, dieser Morallehrer, den du so moralisch so toll findest, der hat auch gesagt, ich und der Vater im Himmel, ich und Gott, wir sind eins. Und wenn er an dieser entscheidenden Stelle gelogen hätte, was wäre dann für ein moralisches Vorbild, oder? Wenn er so eine krasse Sache zu Unrecht behauptet hätte, wenn er an diesem Punkt gelogen hätte. Und ich schlage immer wieder gerne dieses intellektuelle Gedankenexperiment vor, das schon C.S. Lewis bekannt gemacht hat, der die Narnia-Bücher geschrieben hat, der später im Leben auch Christ geworden ist und viel so Literatur dazu verfasst hat, auch Glauben und Denken und rationale Gründe. Der hat immer gesagt, im Grunde gibt es nur drei Möglichkeiten, wenn jemand sagt, er ist Gott. A, er ist ein Lügner, B, er ist geisteskrank oder C, es stimmt. Und die Frage ist ernsthaft. Setz dich damit auseinander. Lies diese Quellen. Lad mal deine Leute ein, mit denen du so im Gespräch bist, dieses Gedankenexperiment mitzumachen. Mal so einen Primärtext, so ein Evangelium zu lesen. Und dir die Frage zu stellen, jemand, der so redet, der so handelt, der so wirkt, mit dieser Persönlichkeit, kann das ernsthaft ein boshafter Lügner sein, der an so einer entscheidenden Stelle gelogen hat? Kann jemand wirklich mental ungesund sein, der so handelt und redet, so integer ist? Und was ist mit den ganzen Wundern und den Zeichen, die er getan hat? Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus setzt sich Gott gleich. Er redet weiter auch vom Haus seines Vaters in dem Text heute, wo es viele Wohnungen gibt. Das ist übrigens das einzige Mal, wo er noch diese Worte benutzt, im Haus meines Vaters, ist, wenn er vom Tempel redet. Also auch hier direkt in diesem Text sehen wir, er macht sich Gott gleich. Er redet vom Tempel als dem Haus seines Vaters. Und er sagt eben in Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und manche sagen heute, er hat nie gesagt, dass er Gott ist. Du findest, und das darf ich ehrlicherweise auch sagen, im Neuen Testament niemals irgendwo eine Stelle, wo steht, Jesus spricht, Doppelpunkt, ich bin Gott, Punkt. Und das regt manche Leute ein bisschen auf und sagen, ha, er hat es ja nie gesagt. Ein paar Beispiele habe ich euch ja schon genannt. Aber ein Fakt ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Und der wird immer ignoriert. Die Leute seiner Zeit haben es ganz genau verstanden, was er da gesagt hat. Denn by the way, das war genau der Grund, warum er hingerichtet wurde, dass er sich Gott gleich gemacht hat. Sie haben es ganz genau verstanden. Und wie gehen wir damit also um, wenn dieser Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich? Wenn ich weiß, warum er das sagt und warum er das tut, was er tut, dann verstehe ich das auch richtig, dass er nämlich aus Liebe an dieses Kreuz geht und dass er nicht so außen vor bleibt am Wegesrand und den Leuten Anweisungen ins Leben reinruft, sondern dass er sich selber in dieses Leben ja reingegeben hat, das Leben ausgehalten, ertragen hat, die Sünde dieser Welt ertragen hat, für diese Liebe und diese Schuld der Welt gestorben ist. Und dann spricht nämlich der, wenn ich das so sehe, der sich diese Welt ausgedacht hat, der sich sozusagen dieses Haus gebaut hat, das jetzt in Trümmern liegt, das brennt. Und jetzt stell dir vor, du bist in so einem brennenden Haus unterwegs und ich bete, dass uns das niemals passiert. Aber metaphorisch ist da doch einiges dran. Stell dir vor, du bist in einem brennenden Haus unterwegs und das ganze Treppenhaus, viele Stockwerke sind total zugequalmt. Du bist orientierungslos. Du siehst den Weg nicht mehr. Und dann hörst du 1000 Stimmen von anderen, die genauso im Qualm die Orientierung suchen. Und die sagen, hier geht's lang, hier ist eine Tür, da ist eine Treppe, komm hier lang, komm mir nach, komm danach. Das ist ja quasi so die Stimme dieser Welt. Das ist richtig, nicht da lang, dort lang. Wo rennst du hin? Und das Schöne am Evangelium ist aber, dass der Architekt dieses Hauses reingekommen ist in das Feuer und in den Qualm und in die Orientierungslosigkeit und gesagt hat, hey, ich habe dieses Haus gebaut. Ich kenne den Weg raus. Ich kenne den Fluchtweg. Und wenn der sagt, nur mein Weg, nur was ich euch zeige, das ist der rettende Weg, dann wirst du nicht, unterstelle ich dir jetzt mal, wirst du nicht in diesem Treppenhaus rumsitzen und sagen, das war jetzt aber sehr arrogant. Jetzt lass uns noch mal kurz hier zusammensitzen und darüber nachdenken, wie du zu dieser Meinung kommst und ob es nicht ein bisschen intolerant ist, dass du all die anderen so ignorierst. Ihr lacht ja zu Recht, denn in einer Millisekunde werde ich mich entscheiden, ihm nachzurennen, um rauszukommen. Und genau so ist es gemeint, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Versteht ihr? Ich bin dieser Weg. Ich bin der Tür. Klammer auf, es gibt die anderen nicht. Die gibt es gar nicht. Und die führen euch nirgendwo hin. Und die führen euch in die Verdammnis. Und das möchte ich nicht. Und deswegen gehört Wahrheit und Liebe auch zusammen. Jesus redet aus Liebe diese Worte der Rettung. Da geht es ja nicht um Rechthaberei, sondern um Rettung. Er hat einen Rettersinn aus Liebe und darum spricht er Wahrheit in dieses brennende Haus hinein. Die Wahrheit lautet, es gibt nur einen Weg. Und warum sagt er das? Ein Herz aus Liebe sagt, ich möchte euch haben.
damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich will euch in Ewigkeit bei mir haben. Ich will, dass ihr lebt und dass ihr Zukunft habt, damit ihr ewiges Leben findet. Und darum lasst uns auch in diesem Kontext, wenn es um unseren Glauben geht, unser Herz geht und das Herz von Jesus geht, Mut zur Wahrheit haben. Mut zur Wahrheit auch in Dialogen zu haben, in Gesprächen über den Glauben. Mutig zur Wahrheit zu stehen. Und dass es uns wichtig ist, für Wahrheit zu kämpfen. Und dann auf einer zweiten Ebene damit auch in der Gesellschaft wieder ein positives Bild zu schüren von Wahrheit. Einen positiven Spirit einfach da reinzubringen. Dass Leute Orientierung brauchen. Und vielleicht hat es euch geholfen, ein bisschen Worte zu finden und Gedanken zu finden für eure Gespräche. Zum Schluss, ich habe ja das heute so ein bisschen musikalisch geprägt hier, zum Schluss noch eine Gesellschaftsanalyse von einer ganz bekannten Gruppe von Philosophen, die jetzt leider auch nicht mehr so mega aktiv sind, leider. Diese Philosophengruppe nannte sich die Black Eyed Peas. Die haben 2003 den Titel Where is the Love rausgebracht. Wo ist die Liebe? Und ich habe das jetzt mal mit meinen Englischkenntnissen versucht, ins Deutsche zu übertragen, weil es auch ein unfassbar starker Text tatsächlich ist, der unsere Gesellschaft auch so phänomenal beschreibt. Da dichten die Black Eyed Peas: Ich werde älter, die Menschen werden kälter. Es geht nur noch um viel, viel Geld. Selbstsucht ist alles, was zählt. Fake News in den Medien, möglichst viele Tote. Hauptsache negativ, das bringt die Quote. Die Filme im Kino mit unechten Infos verändern die Köpfe der Kids wie ein Virus. Was ist passiert mit den Werten der Menschheit? Was ist passiert mit Fairness und Gleichheit? Anstatt Liebe verteilen wir Feindschaft. Wir verstehen uns nicht und verlieren die Freundschaft. Kein gemeinsamer Grund, kein stabiles Fundament. Wenn niemand die Wahrheit sagt, weiß keiner, wie Liebe klingt. Und wer die Liebe nicht kennt, der kennt auch nicht Gott. Wo ist die Liebe? Wenn niemand die Wahrheit sagt, weiß keiner, wie Liebe klingt. Wow. Es gehört zur Liebe Gottes, dass er uns Wahrheit und damit Halt und Orientierung in dieser verrückten Welt schenkt. Und noch bevor der postmoderne Thomas hier das so ausruft und zweifelt und sagt, Herr, wir wissen nicht, wo es lang geht im Leben. Wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Noch bevor er diese Worte ausspricht, direkt davor, sagt Jesus zu ihm, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Hat Jesus hier die Unwahrheit gesagt, wenn Thomas direkt danach zweifelt? Natürlich nicht. Er hatte es nur noch nicht verstanden. Aber Jesus hatte recht. Thomas wusste schon vor seinem Zweifel, was Ziel und Sinn des Lebens ist. Ziel und Sinn seines Lebens stand nämlich direkt vor ihm. Der Sinn und das Ziel seines Lebens standen Thomas direkt vor Augen in der Person von Jesus Christus. Er hatte Ziel und Sinn seines Lebens, weil er Jesus kannte, weil er zu Jesus gehörte. Und das Gleiche gilt für dich. Auch wenn das Leben noch Fragen aufwirft, immer wieder, auch wenn wir nicht jede Entscheidung im Voraus richtig abschätzen können, auch wenn noch dunkle Zeiten kommen werden im Leben von uns allen, eins ist sicher, eins ist gewiss, eins ist klar, dein Ziel und dein Weg ist Jesus. Es ist klar, du wirst ans Ziel kommen, weil du mit Jesus gehst. Und das ist die wichtigste und entscheidendste Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen.